NDR Info. Die Reportage. Das klingende Wahrzeichen. Künstler, Konzerte und Knochenbrüche im ersten Jahr der Elbphilharmonie. Von Anja Martini und Daniel Kaiser.
Ja, meine Herrschaften, wir werden jetzt gleich in den östlichen Teil von Hamburger Hafen fahren. Und voraus, linke Seite, da haben wir sie ja. Unser neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Tja, sie hat ja Premiere, ist ja jetzt fast ein Jahr fertig hier in Hamburg. Ist ja ein sehr schönes Gebäude geworden, wird ja auch gut in Anspruch genommen.
Ja, es gibt bei jeder Hafenrundfahrt ist sie der Höhepunkt, millionenfach fotografiert, bewundert, bestaunt. Nach nur einem Jahr ist das Konzerthaus aus dem Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken.
Am 11. Januar 2017 hat der damalige Bundespräsident Joachim Gauck den jahrelangen Baustellen- und Finanzalbtraum mit einigen launigen Sätzen beendet und gewendet.
Also ich habe ja so viel gelesen von den Sorgenkindern von Hamburg, HSV und Pauli. Und jetzt ist Elfi aufgewacht. Freu dich, Hamburg!
Einfach großartig. Man hat das Gefühl gehabt, das war Klang pur.
Ganz Hamburg liegt der Elbphilharmonie zu Füßen.
Wie auch das Ohr geschärft wird da drin und wie sozusagen alle Sinne angesprochen werden, das ist schon was ganz Besonderes. Da kann Hamburg sich auf ein paar gute Jahre freuen.
Das Konzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester ist der Start zu einer Reihe atemberaubender, unvergesslicher Abende in dieser gnadenlosen Akustik, die Qualität noch befördert, aber Schwächen offenlegt. Ein Höhepunkt ist sicher der Auftritt der New York Philharmonics unter Alan Gilbert im April. Die zigmal gehörte vierte Sinfonie von Gustav Mahler klingt ganz neu. Bei den New Yorkern stimmt jede Dosis, jedes Tempo, da ist jeder Ton liebevoll geformt, die Holzbläser atemberaubend. Der Solohornist setzt auf den leisesten Klang plötzlich noch ein kurzes, feines Vibrato, das bis in den letzten Winkel des mucksmäuschenstillen Saales wabert.
Also diese Transparenz der Musiker. Du guckst einen einzelnen Musiker an im Orchester und spürst, wie er spielt oder hörst direkt diesen Musiker, wie er spielt. Das fand ich grandios.
Die leisen Nuancen. Hervorragend.
Das Orchester spielt, es flirtet mit der Akustik. Das sind die letzten 10%, die Weltklasse ausmachen.
Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und auch die Harfenistin. Die hatte das Gefühl, dass es ein Klavier war. Plötzlich verwirklich die Harfe.
Der Maler war brillant.
Aber das erste Jahr hat auch gezeigt, die Elbphilharmonie ist kein Zauberkasten, der aus allem, was man hineinwirft, Gold macht. Als bei Beethovens Missa Solemnis der Symphoniker Hamburg im Januar 125 Sänger ihr Gloria so laut schmettern, dass es im Ohr nur noch klingelt und rasselt, fragt man sich schon, ist es noch Ton oder ist es schon Tinnitus?
Ich bin selber Chorsängerin, mir war es ein bisschen zu viel. In den Lautstärken habe ich mal die Augen zugemacht, da brummte es, dröhnte es etwas. Genau das, ja genau. Also ich finde, es ist mehr eine für die leisen Töne hier. So für es ganz schnell zu laut werden, glaube ich. Da ist die Akustik dann zu gut dafür.
Die schönsten Momente sind, wenn es kammermusikalisch wird, wenn eine einzelne Stimme kommt. Da geht das Herz, also die trägt wirklich bis in den letzten Winkel und umhüllt einen in so einer Wolke von Klang.
Ein Ton, als wenn man im Orchester drin sitzt und jedes Instrument einzeln hört, ganz klar, ganz durchsichtig. Ich bin ganz begeistert.
Die mit Mikrofon verstärkten Jazz- und Popkonzerte haben oft enttäuscht. Die Elbphilharmonie mag ein Haus für alle sein, aber noch lange kein Haus für alles. Die Akustik der Elbphilharmonie ist eine komplexe Angelegenheit, so etwas wie das Coca-Cola-Geheimnis des Konzertsaals. Eine Zutat ist die sogenannte weiße Haut. Das sind 10.000 Gipsplatten mit kleinen Kratern, die am Computer berechnet den Klang im Saal optimieren sollen.
Auf der Plaza, der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie, schaut eine Gruppe Touristen staunend auf ein Stück dieser weißen Haut, das der Stadtführer in der Hand hält und erklärt.
Und durch diesen riesengroßen Aufwand haben wir einen glasklaren Klang, der gleichzeitig transparent ist. Gute Orchester erzielen hier spitze Ergebnisse. Schlechte Orchester sind richtig schlecht, weil sie jeden falschen Ton sofort hören. Und als Zuschauer und Zuhörer müssen Sie gesund sein. Sie müssen
weil jedes Räuspern im ganzen Saal zu hören ist. Seit neuestem hat die Elbphilharmonie einen besonderen Werbepartner. Der Stadtführer hält ein Bild mit einer Tüte Hustenbonbons hoch.
Gar kein Problem. Das ist der neue Sponsor der Elbphilharmonie, meine Damen und Herren.
Tatsächlich stehen an den Garderoben große Schalen mit Kräuterbonbons bereit. Die Orchester haben allerdings keinen Zauberbonbon, mit dessen Hilfe sich Beethoven, Brahms und Bruckner perfekt im Saal verteilen. Die Elbphilharmonie sei eine echte Herausforderung, auch für Weltklasse-Orchester, erklärt Manuel Bruck, der Musikkritiker der Tageszeitung Die Welt.
Selbst das Berliner Philharmonische Orchester hat gesagt, wir mussten uns gegenüber unserer Philharmonie komplett umstellen, wirklich ausprobieren, auf uns hören. Aber dann gibt die Akustik auch was zurück. Aber es ist ein Saal, das ist bedingt auch durch die große Höhe und durch die steil ansteigenden Wände des Saales. Es ist eben eine Akustik, die im Saal sehr unterschiedlich ist. Und vor allem, wenn man seitlich und hinter dem Orchester sitzt, ist sie problematisch.
Bruck hatte mit seiner Kritik an der Akustik des Saals beim Eröffnungskonzert eine Diskussion angestoßen. Plötzlich gab es fast so viele Akustikexperten wie Bundestrainer. Hatte man doch den Hamburgern einen der Top-Konzertsäle weltweit versprochen, in dem es keine schlechten Plätze gäbe. Er habe aber einen schlechten Platz gehabt, schrieb Bruck, weil die Fläche des Konzertsaals nur so groß sein durfte wie der Kaispeicher, auf den er gesetzt wurde, habe man in die Höhe bauen müssen und das habe die Akustik verkompliziert.
Die Elbphilharmonie erfordert doch besondere Voraussetzungen. Das sagen auch inzwischen ja auch die Hausorchester, die ausprobiert haben, wie viel näher an die Rückwand, wie viel breiter gestaffelt, wie viel höher sie sitzen müssen, wie eng zusammen sie sitzen müssen. Also da hat man doch irgendwie eine lange Probenphase haben müssen. Wobei man dazu sagen muss, es hat es zum Beispiel bei der Berliner Philharmonie am Anfang auch gegeben. Da wurde sogar das Podium zweimal rausgerissen, weil Karajan am Anfang mit der Akustik noch nicht ganz zufrieden war.
Daniel Thoman Eickhoff steht allein in der Elbphilharmonie und lauscht dem Klang seiner Piccolo-Flöte in diesem besonderen Raum. Für den Musiker des NDR Elbphilharmonieorchesters ist das Hinhören im vergangenen Jahr zu einer der wichtigsten Aufgaben geworden.
Piccolo ist hier wirklich extrem schwer zu spielen. Genauso wie S-Klarinette und manchmal auch die ersten Geigen, die haben ein ganz großes Problem. Denn man muss sich sehr, sehr zurücknehmen. Also eigentlich alles, wo Fortissimo steht, spiele ich am Piccolo, Mezzo Piano, wenn nicht sogar noch ein Stück leiser. Es ist schlicht und ergreifend zu laut, es ist zu dominant. Und das ist eben ein bisschen die Schwierigkeit für uns. Es gibt aber dann auch wieder Programme, zum Beispiel eben die große romantische Symphonik, die funktioniert hier wunderbar. Also da kann man auch richtig ausspielen.
Orchesterprobe in der Elbphilharmonie. Die Musiker haben im ersten Jahr ein Mammutprogramm absolviert. Zig Konzerte, manchmal mehrere an einem Tag. Die Solohornistin Claudia Strenkert kann sich noch gut an ihren ersten Ton in der Elbphilharmonie erinnern.
Der erste Moment war natürlich absolut gigantisch. Es war wie fünfmal Weihnachten für uns. Alle waren eigentlich total euphorisch. Und dann haben wir schon auch gemerkt, dass dieser Saal seine Eigenheiten besitzt, mit denen man umgehen muss. Wir haben auch gemerkt, dass es Säle gibt, die es den Musikern auch wesentlich einfacher machen als dieser Saal. Man hört ja auch jeden Räusper und jedes Schneuzen und Husten aus dem Publikum. Und so hört man auch bei uns jedes Blättern, jedes laute Blättern, jedes Dämpfer wechseln, jedes bei uns am Horn, jedes Wasser ausleeren. Und natürlich auch jede kleine schlechte Ansprache beim Bläser zum Beispiel oder wenn die Gruppe nicht hundertprozentig zusammen ist. Man hört einfach alles.
Die Musiker haben sich umgesetzt und immer wieder neu ausprobiert, wie man dem Saal begegnen kann.
Dann hat ja so ein Prozess stattgefunden, dass wir so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Angst bekommen haben zu spielen. Und da muss man natürlich auch an seiner Einstellung arbeiten und ganz klar für sich beschließen, wenn mal was daneben geht, dann wird das nicht das letzte Mal sein. Und dann wieder einfach guten Mutes spielen, Musik machen. Das war so ein Prozess, der war schwierig, ja. Aber das war so ein Prozess, durch den das Orchester musste und der war nicht leicht.
Man spürt, die Musiker des NDR Elbphilharmonieorchesters haben sich den neuen Raum mit Leidenschaft erobert.
Der Run auf die Elfi ist ungebrochen. Eigentlich jeden Abend sitzen im Publikum Zuschauer, die zum ersten Mal in dem Konzertsaal und voller Erwartungen sind. Und diese werden bei vielen
noch übertroffen. Eben, wenn man drin ist, dann ist alles noch anders. Wir haben viel im Fernsehen gesehen, aber wenn man es live erlebt und in dem Gebäude selbst, ist das schon muss man sich schon mal kneifen. Ja, deswegen machen wir noch immer so. Machen wir immer noch so, ja.
Die vielen Menschen, man weiß gar nicht, wo sie alle geblieben sind. Das verteilt sich so wunderbar, ja.
Aber auch die äußere Hülle, das muss man sagen. Also nicht nur innen, sondern auch außen. Ist schon schön, gerade auch im Sommer.
Reinzukommen ist aber immer noch nicht ganz einfach. Die Vorverkaufstermine für Eintrittskarten enden weiterhin im veritablen Chaos. Computer stürzen ab. Die Nachfrage ist so groß, die Schlangen an den Ticketschaltern so lang, dass eine Boulevardzeitung vorschlug, eine zweite Elbphilharmonie zu bauen. Eine Fotomontage zeigte ein zweites baugleiches Konzerthaus nebenan. Viele gaben vor dem Computer frustriert auf, weil in der virtuellen Schlange vor ihnen noch 20.000 andere auf Karten warteten. Der Generalintendant der Elbphilharmonie, Christoph Liebensäuter, von diesem riesigen Ansturm überrascht, meint jetzt aber das richtige Verkaufssystem gefunden zu haben.
Man kann sich übers Internet oder auch über den Kartenvorverkauf anmelden für ein Konzert, sozusagen sein Interesse bekunden, dazu schreiben, wie viele Karten man gerne hätte, in welcher Kategorie. Diese Bestellungen werden gesammelt in einem fix angekündigten Zeitraum. Dadurch hat man auch nicht den Stress, sich lange anstellen zu müssen oder irgendwie genau um Punkt 10 am Computer sitzen zu müssen. Nachteil, wenn mehr Bestellungen da sind als Plätze im Saal, dann wird nach Zufallsprinzip vergeben. Der Computer teilt dann einfach zu die Plätze. Man hat keine Garantie, dass man was bekommt, aber man kann sicher sein, dass es gerecht zugeht. Am Andrang kann man momentan noch keinen Rückgang feststellen, wobei es ja nicht so ist, dass man gar nichts bekommt. Es gibt immer Konzerte, wenn man auf die Website geht in der Elbphilharmonie, wo es Tickets gibt. Es ist halt nur so, dass gerade die gefragten Themen im Nu ausverkauft sind. Also wenn man ein gewisses, bestimmtes Datum, einen bestimmten Künstler, ein bestimmtes Werk hören will, da braucht man echt nach wie vor Glück.
Tatsächlich haben jeden Abend viele an der Abendkasse dieses Glück. Wer wirklich hinein will, habe gute Chancen, auch wirklich hineinzukommen, beobachtet auch Tobias Rempe, der Geschäftsführer des Ensemble Resonanz, des Residenzorchesters im kleinen Saal der Elbphilharmonie.
Der Hype des dauernd ausverkauft sein ist da ein bisschen größer sozusagen als die Realität, weil in der Realität gibt es tatsächlich hier und da auch immer wieder Karten. Die ganze Nacht ist tot. Da sind Boni im süßen Schall, da sind in Haar und Weber.
Auch die Eröffnung des kleinen Saals am 12. Januar war ein großer Erfolg, musste aber mit heißer Nadel zusammengestrickt werden. Denn der Raum mit den gefrästen Holzwänden wurde erst 5 Tage vorher fertig. Bis zum Schluss wurde buchstäblich an der Akustik gefeilt. Und auch in der Sommerpause hat der Chefakustiker der Elbphilharmonie Yasuhisa Toyota die Wände noch einmal verändert, des Klanges wegen.
Toyota selber hat zu uns ja auch gesagt, der Akustiker, dass das Holz auch wegen dieser Fugen im kleinen Saal, diese Holzwände, sind relativ feucht eingebaut worden und die werden noch trocknen und auch dadurch wird sich der Saal noch verändern. Und wir starten sozusagen mit dem kleinen Saal da schon auf einem Niveau, das uns im ersten Konzert schon total begeistert hat und stellen fest, er wird dauernd noch besser.
Man könnte auch Putzfrauen auf einem Kamm blasen lassen. Die Elbphilharmonie wäre trotzdem ausverkauft, scherzte Intendant Liebensäuter zur Eröffnung des kleinen Saals, was ihm viele als despektierlich und überheblich übel nahmen. Doch trotz des Erfolgs und des internationalen Renommees, eine Gelddruckmaschine ist die Elbphilharmonie für das kleine Residenzorchester Ensemble Resonanz nicht.
Tatsächlich ist wirklich fast das Gegenteil der Fall, muss man sagen. Wir spielen alle unsere Programme zweimal im kleinen Saal, weil wir damit rund 1000 Plätze für jedes Programm zur Verfügung stellen können. 2 Konzerte hintereinander bedeutet auch doppelte Kosten. Die Elbphilharmonie ist nicht der allergünstigste Ort, um Musik zu produzieren. Vor dem Hintergrund kann man sagen, wir können kaum mehr Plätze anbieten als vorher an der Leishalle. Da hatten wir auch schon oft 1000 Zuhörer. Und haben aber deutlich höhere Kosten. Und das ist eine Nuss, die wir noch knacken müssen.
So klingt es manchmal nachts in der Elbphilharmonie. Thomas Cornelius stimmt die große neue Orgel ganz allein.
Ich bin in der Orgel drin und habe eine Fernbedienung. Und damit kann ich dann die Register, die ich stimmen möchte, durchschalten. Und dann krabbel ich durch die Orgel.
Die ganze Nacht?
Die ganze Nacht.
Tagsüber ist im Saal ständig eine Probe, ein Konzert oder eine Führung, deshalb nachts. Cornelius ist der Orgelbeauftragte der Elbphilharmonie. Er ist mit jeder der 4.765 Pfeifen auf Du und Du. Seine Telefonnummer hängt hinter der Bühne für den Notfall, falls es mal plötzlich heult oder brummt. Das kam bislang aber nur einmal vor. Das erste Jahr mit der neuen Orgel der Firma Kleis aus Bonn war für ihn
gigantisch. Es war auch immer wieder fantastisch, wenn man die Kollegen zur Orgel geführt hat und ihnen die Orgel gezeigt und erklärt hat, dass doch wirklich jeder leuchtende Augen hatte.
Und Thomas Cornelius greift in die Tasten, schaltet immer mehr Register dazu. Der Konzertsaal ist keine Kathedrale mit langem Nachhall. Die Töne treffen einen direkt ins Mark.
Genau, also das ist wirklich das, was, wenn man hier in der Nähe ist, das, was es wirklich so einmalig und beeindruckend macht, dass man wirklich, man wird mitgenommen in dem Klang. Man kann sich dem auch nicht entziehen. Also ich habe da auch großartiges Feedback aus dem Publikum bekommen. Da waren manche am Anfang auch skeptisch. Ja, wie ist denn das, wenn man so direkt vor der Orgel sitzt? Und also ich habe das eigentlich, die meisten sind eher mit wackelnden Knien und mit einem großen Blick wie vom Hamburger Dom, vom Jahrmarkt nach einer Achterbahnfahrt, dann haben sie gesagt, das ist besser als das. Ja.
Cornelius hat in vielen Konzerten auch selbst die Orgel gespielt. Als er alte Stummfilme aus dem Hamburger Hafen untermalte, konnte er sogar die geheimen Register benutzen, die der Bonner Orgelbauer als Gruß nach Hamburg im Instrument versteckt hat.
So, wir haben maritime Grüße und zwar das hier. Oder das. Und als drittes die Schiffsglocke. Das sind also kein Leck in der Saalwand, das von draußen etwas hereinklingt, sondern es kommt wirklich aus dem Raum.
Das Instrument ist riesengroß. Doch immer wieder gibt es Besucher der Elbphilharmonie, die man danach auf die Orgel anspricht und die fragen, welche Orgel?
Das habe ich auch oft gehört, wo ist denn die Orgel? Diese Frage wurde mir auch gestellt. Und man stand genau vis-à-vis und guckte auf die Wand. Man guckte auf die Westkurve. Ja, die Orgel steht ja hier auf der Westseite des Saals. Und da steht sie. Sie ist eben einfach wie eine feine Skulptur eingelassen. in den Raum.
Eine fast unsichtbare Orgel. Und tatsächlich gibt es einige Pfeifen, die wirklich im großen Schallreflektor über der Bühne versteckt sind. In diesem riesigen Ding, das aussieht wie ein Fliegenpilz, der von der Decke hängt, sitzt man unten, denkt man immer, hoffentlich hält das da oben. Bei den versteckten Orgelpfeifen handelt es sich um ein sogenanntes Fernwerk, eine Idee aus der Romantik. Man platziert Orgelpfeifen auf dem Dachboden, damit die Klänge mystisch, wie vom Himmel, herabschweben. Thomas Cornelius hält im obersten Rang des Konzertsaals seine weiße Ausweiskarte gegen eine unscheinbare Wand. Wie in einem James-Bond-Film öffnet sich eine geheime Tür. Es ist sozusagen der Elfi-Dachboden. Von hier strahlen Scheinwerfer auf die Bühne. Hier sind auch die Orgelpfeifen versteckt.
Genau, es ist eine richtige Stahlkonstruktion, die eben nicht fragil ist. Und dort unten sehen wir rechts eine Holzflöte und links sehen wir Metallpfeifen. Das sind die Becher der Klarinette.
Tausende Kabel, Träger und Verstrebungen. Hier auf dem Dachboden wird klar, wie sehr die Elbphilharmonie Millimeterarbeit ist.
Und da bekommt man, glaube ich, eine Idee, was das für ein immenser Aufwand und Ingenieurskunst ist. Wenn man einfach hier sieht, was hier alles an Konstruktion und Kabel und Licht und notwendig ist, um eben diese auch besondere Form und Konstruktion des Saales zu ermöglichen.
Die Elbphilharmonie ist ein Konzertsaal gewordener Algorithmus. Am Computer berechnet, ein intellektueller Raum, rational, ohne Samt, Plüsch oder Stuck. Es ist die reine Leere. Das gefällt nicht jedem Besucher, zumal es auch am wichtigsten zu fehlen scheint.
Die Elbphilharmonie als Ganzes, würde ich sagen, könnte man vieles besser machen können. Ja. Mehr Toiletten, mehr Aufzüge.
Das geht ja überhaupt nicht weiter, das stapelt sich da richtig. Wir gehen jetzt die Treppe runter.
Die Atmosphäre, finde ich, ist kalt.
Hanseatisch.
Wir kennen andere Philharmonien, die mehr Ausstrahlung haben. Man muss das mal gesehen haben.
Man muss das mal miterlebt haben.
Kann man sich gar kein Urteil darüber bilden.
Das kann man ja nicht mitreden. Ja. Ne? Aber es ist eben alles ein bisschen recht nüchtern. Das ist nochmal so.
Hanseatisch vielleicht, typisch.
Abseits von Geschmacksfragen gab es offenbar echte handwerkliche Fehler. So schön Saal und Foyer mit ihren geschwungenen Treppen wirkten, so gefährlich waren sie auch. Sogar der Architekt Jacques Herzog selbst wurde gesehen, wie er am Eröffnungsabend über seine eigenen Stufen stolperte. Nach Vorfällen im Saal musste in den ersten Monaten dutzende Male der Rettungswagen kommen. Es gab mindestens 8 schwere Knochenbrüche. Eine ältere Dame brach sich den Halswirbel. Es dauerte Monate, bis die Treppen sicherer gemacht wurden.
Das wurde aber im letzten Sommer durch zusätzliche Markierungen und auch so kleine Achtsamkeitsnoppeln an der Stelle, wo man eventuell in Gefahr kommt, eine Treppe zu übersehen, eine Stufe zu übersehen, wurde es eigentlich behoben. Seitdem ist nichts Schlimmes mehr vorgefallen.
Doch noch immer sieht man nicht nur ältere Konzertbesucher sich krampfhaft beim Abstieg im Foyer am Geländer festhalten. Die Treppen sind weiterhin eher hübsch als komfortabel. Unter K wie Kinderkrankheiten muss die Elbphilharmonie außerdem einen Schimmelvorfall im Foyer des kleinen Saals, den Diebstahl von Garderobenmarken in den ersten Wochen sowie nach wie vor die Langsamkeit im Getränkeservice in den Pausen verbuchen.
Ungelöst ist immer noch das Taxiproblem. Nach Konzerten gibt es vor der Elbphilharmonie lange Warteschlangen und kaum Wagen. So als sei es in den Taxizentralen noch nicht angekommen, dass da vor einem Jahr ein Konzerthaus mit zuverlässig 2000 Besuchern pro Abend eröffnet hat. Intendant Christoph Liebensäuter ist dieses Problem gut bekannt.
Gerade was die Verkehrsanbindung betrifft, da haben durchaus manche Behörden nicht ganz so schnell geschalten, was die Elbphilharmonie eigentlich bedeutet. Und das führt dazu, so seltsamen Situationen wie dass die Elbphilharmonie mit 4,5 Millionen Besuchern untertags gerade 2 legale Taxistandplätze hat. Das ist natürlich reichlich absurd für so ein Gebäude. Und wir sind jetzt auch wieder im Gespräch mit den Taxizentralen und hoffen doch, dass wir da auch auf Seiten der Polizei und der anderen Behörden noch ein bisschen was bewegen können. Da gibt es ja Verbesserungsbedarf.
Immerhin ist die katastrophale Bau- und Finanzgeschichte aus der öffentlichen Diskussion so gut wie verschwunden. Auch Kritiker aus der Eröffnungsphase sind etwas leiser geworden. Norbert Hackbusch zum Beispiel, der für die Linke im Hamburger Rathaus sitzt und nun mittendrin steht im täglichen Getümmel auf der Plaza der Aussichtsplattform, lächelt zufrieden.
Na, das wäre ja noch schöner, wenn wir so viel Geld ausgegeben haben und ich würde mich jetzt nicht ein bisschen drüber freuen. Weil das muss sich ja gelohnt haben. Und ich werde mich mit dem Bürgermeister streiten darüber, dass es hier oben zumindest für die Hamburger umsonst sein wird und nicht wir dafür auch noch Geld bezahlen müssen. Wir haben schon genug Geld dafür bezahlt, dass die Elbphilharmonie gebaut wird.
Noch ist der Zugang zur Plaza kostenlos. Nur Reservierungen kosten 2 Euro Gebühr pro Ticket. Der Senat erwägt, wegen der Betriebskosten der Plaza künftig einen Eintritt zu verlangen. Hackbusch sieht den Erfolg der Elbphilharmonie. Er bezweifelt aber immer noch, dass sie ein Haus für alle ist. Und über die Beliebtheit der Elbphilharmonie dürfe man die Vorgeschichte keinesfalls vergessen.
Also die Kritik daran war, an den explodierenden Kosten, ist immer noch da. Es ist unverschämt, was Hochtief hier angestellt hat. Unverschämt und dumm, was Ole von Beuys hat drauf reinfallen lassen, dass er sagte irgendwie, wir kriegen das fast umsonst oder für 50 Millionen. Und diese Kritik bleibt. Und die sollte auch bleiben bei jedem und sollte er nicht gleich vergessen haben.
Doch die meisten Hamburger sind vor allem froh, dass der Bau- und Finanzfrust sich zu einem Happy End gewendet hat. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Elbphilharmonie eine Erfolgsgeschichte. Auch die Hamburger Kultur profitiert. Der Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Georges Stellnon, freut sich über immer bessere Zahlen auch in seinem Haus. Die Elbphilharmonie habe vieles verändert, sagt er.
Das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen und der Stellenwert der Musik in der Stadt und damit auch von ganz Hamburg in Deutschland und in Europa. Also ich finde es eine unglaubliche Win-Win-Situation.
Es gibt auch kritische Stimmen. Der Intendant des Altonaer Theaters, Axel Schneider, sprach von der Elbphilharmonie als Störfaktor. Seit der Eröffnung würden ihm Zuschauer wegbleiben. Andere Theatermacher widersprachen. Und auch Christoph Liebensäuter sieht sich mit der Elbphilharmonie nicht als Kulturverhinderer, sondern als Verstärker.
Wenn der ein oder andere das Gefühl hat, na, ich habe jetzt gerade weniger Besucher, weil die in die Elbphilharmonie gehen, kann schon sein. Ich glaube nur, dass das, wenn dann so eine kurzfristige Aufmerksamkeitsschwapp ist. Jeder, der ein spannendes Angebot in der Kultur hat, der wird auch sein Publikum weiter aufbauen, gerade wenn generell die Aufmerksamkeit für Kultur steigt.
Sogar die Symphoniker Hamburg, die nur ausnahmsweise mal in der Elbphilharmonie spielen und ansonsten jetzt das Residenzorchester der Leishalle sind, freuen sich über die beste Saison ihrer 60-jährigen Geschichte. So jubelte beim Geburtstagskonzert der Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Schwenker.
Wir haben seit 2011 die Zahl unserer Zuhörer mehr als verdoppelt und das trotz Elbphilharmonie. Und deswegen können wir, glaube ich, sagen, die Symphoniker Hamburg sind die echte Alternative zur Elbphilharmonie und ich finde das großartig.
Wobei der Erfolg tatsächlich nicht trotz, sondern wegen der Elbphilharmonie zustande gekommen sein dürfte. Jeder Bericht in der internationalen Presse über die Elfi-Stadt Hamburg wird von den lokalen Medien mit Inbrunst gefeiert. Die Elbphilharmonie als Viagra Hamburger Weltstadtambitionen. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel schrieb auf seiner Titelseite von der Hauptstadt Hamburg.
Es hat Hamburg plötzlich noch ein zusätzliches Image bekommen und wir sind ja gerade weltweit in den Reisetipps und in den Listen der coolsten Städte und der besten Plätze zum Leben ganz nach vorne gerückt. Da hat die Elbphilharmonie einen hohen Anteil daran.
Das erste Jahr mit der Elbphilharmonie ist der Beweis, wie viel Kultur bewegen kann. Sie ist mehr als nur eine weitere Abspielstätte für Klassik, sondern ein Ort der Begegnung, ein Menschenmagnet, der wirklich die Chance hat, ein Haus für alle zu werden und den Charakter einer ganzen Stadt zu verändern.
NDR Info, die Reportage. Das klingende Wahrzeichen. Künstler, Konzerte und Knochenbrüche im ersten Jahr der Elbphilharmonie. Von Anja Martini und Daniel Kaiser. Technik Sabine Suhr. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.